Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Regelrechte Schockwellen sind in den letzten Tagen über die internationalen Finanzmärkte hereingebrochen. So war beispielsweise am japanischen Aktienmarkt der schärfste Kurseinbruch seit über 35 Jahren zu konstatieren. Und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erlebte einen Einbruch, wie er zuletzt zu Beginn der Corona-Zeit zu beobachten war. Auslöser waren unter anderem aufkeimende US-Rezessionsängste sowie die äußerst gefährliche Lage in Nahost. Mittlerweile hat sich die Lage an den Märkten wieder etwas beruhigt. Wie geht es nun weiter? Darüber sprechen wir heute mit Sonja Marten, Leiterin Devisen- und Geldpolitik, und mit Sören Hettler, Leiter Anlagestrategie und Privatkunden. Mein Name ist Oliver Finger, ich bin Analyst in Sörens Team. Ja, hallo ihr beiden.
Guten
Schön,
Morgen.
Dass ihr da seid.
Hi Olli.
Ausnahmsweise mal nicht Ladies First heute. Die erste Frage geht an dich, Sören. Kannst du noch mal kurz rekapitulieren, was in den letzten Tagen an den Märkten überhaupt passiert ist?
Ja, gerne. Also wir haben einen massiven Stimmungseinbruch gesehen. Ich glaube, das trifft das Ganze am besten, wenn man so die großen globalen Stimmungsindikatoren anguckt. Da gibt es einen von Bloomberg, der Risk-On-Risk-Off-Index. Der ist auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2022 vorübergehend eingebrochen. Und auch der VIX-Index, der so als Stimmungs- und Risikobarometer am US-Aktienmarkt gilt, auch der hat einen deutlichen Sprung gesehen. Also auch hier eine deutliche Verschärfung der Spannungen, kann man sagen. Das Ganze wurde begleitet von einem starken Einbruch an den Aktienmärkten. Montagabend haben wir gerade so bei DAX, Eurostoxx noch beim S&P so ein Minus von 5% gesehen, beim Nasdaq eher so 6% und du hast den Nikkei vorhin angesprochen, da hatten wir sogar ein Minus von 20%. Andere, auch als riskanter geltende Assetklassen, kamen auch nicht wirklich gut weg. Also beim Bitcoin hat man einen Einbruch gesehen von rund 70.000 Dollar auf rund 50.000 Dollar. Mal wieder ein Zeichen dafür, dass diese Diskussion um das digitale Gold als Bitcoin so nicht aufgehen, wenn es tatsächlich zu einer Krise kommt. Und apropos Gold, also auch das Edelmetall hat die Rekordjagd, die man vor einigen Wochen gesehen hat, in dieser Spannungsphase nicht fortsetzen können, was aber nichts damit zu tun hat, dass Gold jetzt seinen Status als ultimativer sicherer Hafen verliert, sondern was einfach daher kommt, dass Investoren in ihrem Portfolio gesehen haben, sie sind in den Aktien beispielsweise deutlich im Minus und das versuchen sie damit Gewinnmitnahmen eben durch die Gold-Engagements und eine gewisse Reduzierung hier dann einigermaßen auszugleichen. Interessant fand ich auch die Diskussion darüber, ob jetzt die Fed eine Notfallsitzung einberufen müsste, um hier die Märkte zu stabilisieren. Aber da kannst du, glaube ich, mehr zu sagen, Sonja.
Ja, also ich muss sagen, das war wirklich faszinierend, wie schnell das ging. Also der Markt hatte bis dato erwartet, dass die Fed in diesem Jahr so um die 75 Basispunkte senkt, was tatsächlich schon vielleicht auch ein bisschen mehr war, als wir erwartet hatten. Dann kam jetzt dieses Chaos am Montag und es war wirklich, also es fühlte sich schon ein bisschen wie blinde Panik zum Teil an. Und dann auf einmal hieß es, also 125 Basispunkte müssen die senken und am besten jetzt auch noch eine Notfallsitzung zwischen den Meetings machen. Also da war wirklich ganz extremer Stimmungsumschwung, der eben dann dazu geführt hat, dass die Zinssenkungsspekulationen absolut in die Höhe geschnellt sind. Was im Übrigen dann auch andere Zentralbanken sozusagen mitgerissen hat im Strudel. Also auch bei der EZB, weil man schon dabei war, hat man dann auch gesagt, gut, die können ja auch ein bisschen mehr machen. Also das war schon wirklich eine wahnsinnig dynamische Marktreaktion.
Also schön fand ich auch die BOJ, die ja eigentlich kaum was gemacht haben. Ja, und selbst die sind hingestanden, haben plötzlich gesagt, ja, nee, also jetzt gucken wir erstmal, machen erstmal gar nichts.
Ja, die haben wieder Angst vor der eigenen Courage bekommen, glaube ich.
Ja, ein paar Dinge habt ihr ja jetzt schon genannt. Sonja, vielleicht nochmal die Frage an dich. Kannst du jetzt nochmal so ein Roundup geben? Was ist denn jetzt eigentlich was waren jetzt denn die Auslöser? Also ich habe gelesen, Rezessionssorgen, ist so, glaube ich, so eine Gemengelage,
ja, genau.
Ne? Geopolitik, was weiß ich.
Also es kam eigentlich alles zusammen, muss man sagen. Also es fing an mit dem Arbeitsmarktbericht von der vergangenen Woche, der ja enttäuschend ausgefallen ist. Und das hat dann unheimlich schnell zu der Schlussfolgerung geführt, dass in Amerika jetzt doch eine Rezession bevorsteht. Das hat natürlich den Markt stark belastet. Dann natürlich das Thema, Sören, du hast ja schon angesprochen, Geopolitik. Ich glaube, du hast es gesagt, Olli, in der Intro. Es ist einfach so, das wabert so im Hintergrund. Es wird vom Markt nicht richtig eingepreist, aber es ist halt da und man weiß letztendlich nicht, wie es weitergeht. Dann ja die BOJ, die sich dann endlich mal so richtig was getraut hatte. Vielleicht im Nachhinein kann man sagen, war der Zeitpunkt nicht optimal, aber das gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Die aber eine relativ hawkische Pressekonferenzen gegeben haben, die die Zinsen angehoben haben, die ihre Anleihekäufe reduzieren. Und das hat dann den Yen sehr stark aufwerten lassen. Und das hat dann diese ganze Diskussion losgetreten, ob jetzt die ganzen Carry-Trades, also wenn Investoren quasi hochverzinsliche Währungen kaufen und das eben finanzieren durch den Verkauf von niedrigverzinslichen Währungen, dass die alle aufgelöst werden. Und dann wurde halt ganz viele Puzzlesteinchen, ob die jetzt zusammenpassen, darüber kann man sich streiten, aber die wurden alle zusammengelegt und dann hatte man eben Krise.
Ja, aber gerade bei den Carry-Trades habe ich so den Eindruck, da hat einer das in die Welt gesetzt und alle schreiben von einem Artikel ab.
Ja, ja, den Eindruck habe ich auch. Es wird wahnsinnig viel drüber geredet. Das Problem bei dieser Carry-Trade-Argumentation ist, man kann es weder beweisen noch das Gegenteil beweisen. Also es gibt keine Daten in dem Sinne. Und insofern ist es so ein bisschen ein sehr praktisches Argument, wenn man keine andere Antwort hat. Das, wie du sagst, ne, also irgendwer hat vor 3 oder 4 Wochen damit angefangen und seitdem schreiben alle voneinander ab. Das ist auch so ein bisschen mein Eindruck.
Ja. Lass uns nochmal kurz zu diesen US-Rezessionsängsten zurückkommen. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen vielleicht das Stichhaltigste von diesen ganzen, was du als Gemengelage bezeichnest. Wie prekär ist denn das aus deiner Sicht wirklich? Ich habe, glaube ich, kürzlich gelesen, dass diese Arbeitsmarktdaten, wo der Markt so stark reagiert hat, in den USA bei genauerer Betrachtung eigentlich gar nicht so schlimm waren, so schlimm ausgefallen sind.
Also die waren natürlich, ich meine klar, die Zahlen waren deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben und vor allem auch die Arbeitslosenquote ja recht deutlich angestiegen, 4,3%, also das haben wir auch schon ziemlich lange nicht mehr gesehen. Aber gerade bei den Non-Farm Payrolls gab es ja diese Diskussion über den Hurricane. Also im Juli war ja in Texas Hurricane Beryl und die Behörde, die Statistik veröffentlicht, hat gesagt, dass ihrer Meinung nach dieser Hurricane keinen signifikanten Einfluss auf die Daten hatte. Jedoch, wenn man mal hinter die Headlines guckt, dann ist es eben so, dass irgendwie knapp 500.000 Leute der Befragten angegeben haben, im Juli gar nicht oder weniger gearbeitet zu haben aufgrund von schlechtem Wetter. Und das ist 10-mal so hoch wie der normale Durchschnitt im Juli. Insofern kann man sicherlich hinterfragen, ob es nicht vielleicht doch einen Einfluss gehabt hat. Und die Mary Daly von der Fed, San Francisco Fed, hat am Montagabend auch einen Kommentar gemacht und hat auch gesagt, ja, man muss mal gucken. Der Herr Goolsbee, der Montag das ganz große Pech hatte, das erste Fed-Mitglied zu sein, der sich öffentlich äußern musste, weil er halt unglücklicherweise ein CNBC-Interview hatte, der hat auch gesagt, es ist erst ein Arbeitsmarktbericht, das warten wir doch erstmal ab. Also insofern, sicherlich, wir sehen eine Abkühlung der Wirtschaft in den USA, das war ja auch Sinn der Sache, muss man ja ganz klar sagen. Rezession halte ich für deutlich übertrieben.
Ja, und also die Erwartungen, wenn man so guckt, die sind schon gestiegen, was die Rezession in den USA angeht, aber die sind immer noch deutlich unter 50%. Ich habe noch keinen gelesen, der jetzt wirklich sagt, über 50% ist mein Hauptszenario.
Ja, vor allem, wir sind ja auch gegangen, also es ist ja auch, man darf nicht vergessen, also wir hatten doch vor kurzem die BIP-Daten für Q2, gut, jetzt kann man immer sagen, das ist schon eine Weile her, aber die waren viel, viel besser als erwartet, sodass einige Volkswirte überlegt hatten, ob man nicht die BIP-Prognosen für die USA anheben muss. Und jetzt sind wir quasi gefühlt über Nacht von da zur Rezession gegangen. Also das ist schon sehr, sehr volatil.
Jetzt haben wir ja viel über die Fed geredet. Wie geht es denn jetzt aus deiner Sicht weiter? Was macht die Fed weiter, Sonja? Also soweit ich weiß, hat ja der Markt zeitweise mit 5 Leitzinssenkungen, glaube ich, bis Jahresende spekuliert. Gilt das jetzt noch?
Also tatsächlich, es wurden am Montag waren 125 Basispunkte. Also sagen wir, wenn man mal in 25 Basispunkten Schritten denkt, 5 Leitzinssenkungen, wobei da war auch die 50 Basispunkte für den September-Termin eingepreist. Jetzt haben wir seither ein paar Reden von der Fed, waren nur 2, die aber so ein bisschen auf Beruhigung hingearbeitet haben. Wir hatten ein paar Zahlen aus den USA, gut, war jetzt nicht viel diese Woche, aber der ISM für den Dienstleistungssektor war eigentlich sehr gut oder dort besser als erwartet zumindest. Trotzdem sind fast immer noch über 100 Basispunkte eingepreist. Und der September, da wird immer noch überlegt, 50. Ich meine, dass die Fed die Zinsen jetzt wahrscheinlich im September senkt, davon muss man jetzt mal, denke ich, ausgehen. 50 Basispunkte würde meiner Meinung nach Panik aussehen. Dafür gibt es auch keine Veranlassung. Inflation ist ja auch noch viel zu hoch. Darf man auch nicht ganz vergessen. Also wir reden nicht mehr über Inflation, aber die Zahlen kommen nächste Woche. Also es wird gesenkt, ja, das war ja ohnehin klar. Vielleicht auch ein bisschen früher, als wir gedacht hatten. Aber dass die Fed jetzt auf einmal anfängt mit 50 Basispunkten und dann, also das kann ich mir nicht vorstellen.
Gut, wenn du 3 Sitzungen hast.
Wird es auch schwierig, ne?
Und keine Notfallsitzung machst, dann brauchst du halt irgendwo einen 50 Basispunkte-Schritt bei insgesamt 1%.
Und was ja auch nicht so ganz einfach ist der November-Termin. Also die Fed hat ja das Unglück, dass sie direkt am Tag nach der Wahl in Amerika ihren Sitzungstermin im November hat. es wird natürlich auch sehr davon abhängen, was dann in Amerika so los ist. Also man weiß es ja nicht, wenn Trump die Wahl knapp verliert oder wie auch immer, man weiß es einfach nicht. Also der Termin ist auch nicht ganz einfach. Insofern haben sie auch gar nicht so viele Möglichkeiten. Aber wir haben das ja dieses Jahr schon mal gesehen. Am Anfang des Jahres hatte der Markt was 160 Basispunkte an Zinssenkungen eingepreist. Es sollte im März losgehen. Und gut, wir haben dann ja festgestellt, das war dann auch nicht so. Also von daher gesehen.
Ja, vielleicht kannst du das Bild dann nochmal abrunden. Also wie geht es jetzt mit den Zinsen insgesamt weiter? Vielleicht auch EZB oder andersrum, was ist da eure Zinsprognose? Kannst du was zu sagen?
Ja, die Zinsen sind natürlich, also die Renditen, wenn man bei den Renditen jetzt, die sind natürlich extrem stark gefallen zuletzt. Das hatte Sören ja auch schon gesagt. Also es ist natürlich wirklich so, die Reaktion war extrem. Es hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Die Renditen werden schon auch wieder fallen dann eventuell. Also wir sind jetzt über den Niveaus, die wir langfristig erwarten. Aber die Wegstrecke ist natürlich jetzt deutlich kürzer geworden. Das muss man ganz klar sagen.
Ja. Okay. Ja, prima. Danke. Ja, zum Schluss vielleicht nochmal zurück zum Aktienmarkt zu hören.
Doch, Ladies First vielleicht.
Ich habe mir mal so ein bisschen die Berichtssaison angeguckt. Teilweise, also es haben ja schon viele Unternehmen jetzt die Zahlen vorgelegt, teilweise waren sie ja wohl nicht so ganz, wie es den Erwartungen entsprochen hat. Teilweise haben ja die Kurse auch deutlich nachgegeben. Wie sieht das jetzt aus? Bleibt die Stimmung erstmal angeschlagen aus deiner Sicht oder ja, geht es noch weiter bergab oder ist ja Licht am Horizont?
Also die Zahlen, wenn man wirklich jetzt rein auf die Zahlen für das zweite Quartal guckt und die Gewinnentwicklung, dann war die beispielsweise von S&P 500 gut. Also die meisten Sektoren haben im Durchschnitt positiv überrascht bei der Gewinnentwicklung. Nur natürlich gerade in der Gemengelage schaut man natürlich eher so auf das, was schlecht gelaufen ist und nicht nur auf das, was gut gelaufen ist.
Selektive Wahrnehmung.
Ja. Ganz genau. Was richtig ist, wir haben zum Teil Ausblicke gehabt für den weiteren Verlauf des Jahres, die enttäuschend waren, zum Teil Gewinnwarnungen, die herausgegeben wurden, was man vielleicht auch so nicht mehr unbedingt gewohnt war aus den letzten Quartalen. Das war ein wesentlicher Punkt. Und was auch von den Anlegern bemängelt wurde, war, dass man höhere Investitionen und höhere Kosten im Bereich künstliche Intelligenz für die nächsten Quartale erwartet bei den Unternehmen. Und das hatte die Zweifel dann am Thema künstliche Intelligenz so ein bisschen hervorgebracht. Es sind die Bewertungsniveaus, gerade im Tech-Sektor, die ja durchaus relativ hoch sind. Sind die gerechtfertigt, ja oder nein? Und das passt natürlich dann gerade so in das Bild. Also künstliche Intelligenz war ein großer Treiber dieses Jahr am Aktienmarkt. Und wenn da Zweifel aufkommen, dann sieht man natürlich auch gleich eine entsprechende Reaktion, dann entsprechend auch mit einer besonderen Belastung für die Magnificent Seven, wie man so schön sagt, also die großen Apple, Amazon und Co., die hier auch deutlich gelitten haben. Was dabei auch gerne übersehen wird, ist, dass die immer noch 25% im Plus sind vom Jahresausgang gerechnet, was jetzt nicht so schlecht ist. Ein anderer wesentlicher Punkt, der auch für die Aktienmärkte relevant ist und belastend wirkt, ist das Sommerloch. Also wir haben eine klare Saisonalität für den Monat August in den letzten, sagen wir, seit 2010 gesehen, letzten 14, 15 Jahren, wo einfach die Mehrheit der Monate August tatsächlich negativ performt hat. Und wenn man gerade so die letzten Jahre nimmt, 2022, 2023, und auch noch die zwei Jahre davor mit, dann sehen wir einfach, dass es da eher bergab als bergauf ging.
Also wir kennen das auch von unseren Segmenten so ein bisschen. Also nicht unbedingt, dass es bergab geht, aber vor allen Dingen, dass du halt in dieser dünnen Liquidität, die du im Sommer oft hast, dann auch schnell mal eine Überreaktion auf eigentlich nichts hast. Ne?
Genau, es ist sicherlich nicht nichts, aber Überreaktion würde ich definitiv unterschreiben. Was den kurzfristigen Ausblick angeht, würde ich sagen, naja, wir haben jetzt eine kleinere Beruhigung gesehen, definitiv. Aber also ganz Entwarnung wollte ich jetzt auch noch nicht geben, wenn ich ehrlich sein soll. Diese Belastungsfaktoren, die Sonja sehr gut aufgezeigt hat, die sind immer noch da. Also wenn ich jetzt so die Medienberichterstattung gerade über den Nahen Osten sehe, ist jetzt nicht unbedingt beruhigend. Und auch was das Thema Rezession angeht, du brauchst Daten, um diese Sorgen zu beruhigen.
Es kommt halt erstmal nichts
jetzt. Genau, und es dauert halt ein paar Wochen, bis du dann wirklich Fakten hast, die dann wieder sagen, passt schon.
Ja, das ist halt das Pech, ne? Der Arbeitsmarktbericht ist immer gefolgt von so einer total datenleeren Woche, die natürlich noch extremer ist, weil die ganzen Zentralbanken Sommerferien haben. Ja? Und dann müssen wir jetzt im Endeffekt warten bis nächste Woche, dann geht es langsam los. Und übernächste Woche ist dann Jackson Hole, der Stuhlkreis für Zentralbanker. Da kommt dann auch noch mal ein bisschen was, aber es dauert natürlich im Notfall jetzt, ne?
Ja, genau. Und auch noch so ein Punkt, wenn wir so beim Thema Saisonalität sind, ist jetzt nicht so, dass der September in den letzten Jahrzehnten wirklich ein besserer Monat war als August. Also auch da haben wir immer noch Sommerloch. Insofern wäre ich da jetzt auch vorsichtig, den großen Aufschwung schon auf kurze Sicht zu sehen. Sollte es wirklich weiter runtergehen, haben wir uns mal angeguckt, was sind so wirklich nachhaltige Unterstützungszonen. Und da sind wir im DAX auf den Bereich um 16.500 Punkte gekommen, beim Eurostoxx 50 eher so im Bereich von 4.400 und beim S&P 500 eher so im Bereich von 5.000, vielleicht auch ein Tick drüber.
Ja, das wollen wir hoffentlich nicht sehen, diese Niveaus. Da komme ich schon eigentlich zu meiner letzten Frage. Es hat sich jetzt für mich alles so leicht negativ angehört. Wie kommt ihr dann eigentlich zu euren doch recht zuversichtlichen Prognosen für DAX und Co. bis Jahresende?
Ja, also ich glaube, so negativ waren wir gar nicht. Ne? Also
wir, nee, ich finde auch.
Wir beschreiben also die aktuelle Situation jetzt ja. erstmal.
Wie seid ihr dann, wenn ihr negativ seid?
Ja, genau. Das willst du gar nicht erleben.
Ja. Nein, also wenn man einen Schritt zurückgeht und mal von dieser wirklich kurzen Frist absieht, wo es eben noch sehr viel Volatilität und Unsicherheit gibt, dann sind die Rahmenbedingungen, und das würde ich sagen, nicht nur für Aktien, sondern auch für diverse andere Assetklassen eigentlich gar nicht so schlecht. Also du hast angesprochen, das zweite Quartal in den USA war mit 0,6% Wachstum von einem zum anderen, also enorm gut und auch besser als erwartet. Die EWU ist mit 0,3% gewachsen, was auch besser war als erwartet. Da denkt irgendwie gerade keiner mehr so
richtig dran. Ja gut, wir haben da in Deutschland halt auch nichts von. Ne? Die Deutschlandbrille, die ist natürlich ein bisschen pessimistischer, aber der Rest der EWU hat halt performt.
Genau, also ich würde jetzt nicht nur auf Deutschland gucken, sondern eben aus globaler Perspektive die gesamte Gemengelage sehen und da sind zumindest mal die beiden großen Währungsräume nicht so schlecht und auch China dürfte aufs Jahr gerechnet relativ robust wachsen. Also sowohl für USA als auch für EWU ist es kein berauschendes Wachstum, ja sicher, aber es ist zumindest mal solide und ich glaube, das reicht zumindest für die Aktienmärkte, um da eine gewisse Rückendeckung zu geben und eben keine Verunsicherung reinzubringen. Bei der Geldpolitik ist es ähnlich. Die machen wahrscheinlich keine Notfallsitzung, ja, weil es einfach nicht notwendig ist. Und sie haben auch noch eine recht hohe Inflation im Rücken, die man auch irgendwie noch im Auge behalten muss, um seine Reputation nicht aufs Spiel zu setzen. Aber wir gehen ganz klar davon aus, dass der von der EZB schon eingeleitete Leitzinssenkungszyklus weitergeht und dass die Fed zeitnah dann auch mit einsteigen wird und dann auch sukzessive nach unten geht. Nicht überstürzt, aber eben langsam aber sicher abwärts. Und das dürfte noch auf die langfristigen Renditen ein bisschen Druck ausüben. Und da ist auch noch, wenn man uns die Prognose anguckt, sondern auch noch ein bisschen Luft nach unten.
Ja.
Das sind so Punkte, wo ich sagen würde, fundamental sieht es nicht schlecht aus für die Unternehmen und für die Aktienmärkte. Und wenn man gerade nochmal die Unternehmen im Detail anguckt, die Gewinnerwartungen für das aktuelle Jahr, die sind nach unten revidiert worden, das stimmt. Für 2025 und 2026 ist da aber ordentlich Luft nach oben drin. Also beim Gewinn je Aktie für den Eurostoxx sind es, glaube ich, irgendwie hoher einstelliger Prozentbereich und für DAX und S&P sind wir sogar im zweistelligen Prozentbereich, was das Gewinnwachstum angeht. Wenn das wirklich so zutrifft, dann ist das extrem solide und gibt den Kursen definitiv auch Aufwind. Und beim Thema künstliche Intelligenz, mein Gott, das ist ein junges Thema, dass da jetzt nicht alles immer stringent nach oben läuft, ist, glaube ich, auch klar. Und dass da mal eine Verunsicherung reinkommt, passt es denn alles mit den Hoffnungen, ja oder nein, ist nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz, wir sind der Meinung, dass da einiges an Potenzial langfristig drin ist, dass es in der Wirtschaft auch noch nicht richtig angekommen ist, sondern gerade mal in den Kinderschuhen steckt. Und das Potenzial in Richtung Kosteneinsparungen ist definitiv vorhanden und auch in Richtung bessere Entscheidungsfindung. Und das sind wesentliche Faktoren, wo man einfach mit Geld sparen kann und was langfristig den Unternehmen wirklich einen Vorteil bringt. Und wenn das der Fall ist, dann dürften auch die großen Tech-Unternehmen hiervon wieder profitieren. Und Olli, du hast sicherlich recht, der Abstand in Richtung unserer Prognosen ist jetzt nicht gerade klein. Nichtsdestotrotz erinnern wir uns mal ans letzte Jahr. Auch da hatten wir einen Sommer geprägt von Rezessionssorgen, von oh mein Gott, KI, klappt das denn alles oder nicht? Und sind wirklich sehr deutlich nach unten gegangen. Dann kam die Jahresendrally und plötzlich waren die Prognosen eher noch konservativ. Insofern,
abwarten. Also, das waren doch versöhnliche Worte dann zum Schluss.
Wir haben uns Mühe. Ja.
Vielen Dank, ihr beiden, für die interessanten Einblicke. War mal wieder spannend, hat Spaß gemacht. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten. Ihnen hat der Podcast vom 8. August 2024 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo oder Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.